Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Ralf von der Stein. Er ist Geschäftsführer von Wolters Kluwer Legal Software Deutschland. Hallo Ralf.
Ja, hallo Patrick, grüß dich.
Freut mich, dass wir zusammen im Podcast sind. Ihr bewerbt ja gerade das Modul, wie heißt es, Expert AI Case Chat bei euren Kunden, ja? Was genau hat euch dazu bewegt, neben den bereits existierenden Tools am Markt, dieses Modul in die Anotext Suite zu integrieren?
Ja, das ist eine längere Geschichte.
Ja.
Ich denke, man kann sagen, bisher haben wir vor allem über Dokumente gesprochen, wenn wir über die Anotext Suite gesprochen haben. Das heißt also Dokumentenautomatisierung, Dokumenten-KI und natürlich dann auch die Fragestellung, okay, wie gehen Kunden eben mit ihren Dokumenten um? Ja, das war sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn man tatsächlich überlegt, dann ist der Alltag unserer Kunden relativ simpel. Ne? Er besteht aus Fällen, aus Akten, aus Geschichten, die viel zu groß sind für ein einzelnes PDF.
Ja.
Und genau da wollten wir jetzt eben mit Case Chat auch ansetzen, sozusagen der Schritt vom Dokument zum Fall.
Mhm.
Und wenn man sich so die Tätigkeit unserer Kunden heutzutage anguckt, dann ist es eigentlich so, dass unsere Kunden einen extremen Overload an Informationen zu managen haben. Die managen nicht Akten, die managen Informationen.
Mhm.
Und man kann eigentlich sagen, okay, aus der Vergangenheit heraus, wenn ich überlege, was wir an Funktionalitäten im Dokumentenmanagement einbauen mussten, um über verschiedenste Arten von Filtern sozusagen die Informationen zugänglich zu machen, dann es ist eigentlich so, dass man eigentlich sagen kann, okay, so der Start von so einer elektronischen Akte heutzutage, ich spreche jetzt nicht vielleicht von der Akte, die den Nachbarschaftsstreit regelt mit 5 Dokumenten, aber wenn wir jetzt mal über größere Fälle nachgucken, dann ist eigentlich der Start der elektronischen Akte so ein bisschen vergleichbar mit dem Starten von Netflix abends. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir passiert es jeden Abend. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir das abonniert haben. Aber faktisch ist, ich dachte das Ding, ich bekomme 20 Inhalte, 10 Empfehlungen, 27 Trailer gefühlt. Und dann sitzt die ganze Familie vor dem Fernseher und überlegt über Minuten lang, was wir denn gucken könnten.
Richtig.
Und das ist eben genau das, was passiert. Nach 15 Minuten weißt du es immer noch nicht. Ich denke, das ist so ein bisschen das Thema. Und
Weil der Umfang einfach zu groß ist und das ist quasi dein Beispiel auch mit den Akten, die oft eben sehr, sehr, sehr umfangreich sind, richtig?
Genau, ja, exakt, das ist das Thema und natürlich sprechen wir da immer von Dokumentenmanagement und Ablagestrukturen, aber im Wesentlichen, wie du schon gesagt hast gerade, wir reden über mehrere hundert E-Mails, dann meistens mit PDFs, die eingescannt wurden. Wo du dann sagen musst, okay, die hat vielleicht der Toaster sogar digitalisiert, ja, also wenn man sich einige der Strafrechtsakten anguckt, die von der Gerichtsbarkeit rüberkommen, dann sehen die ja schon sehr abenteuerlich aus. Wir haben Fotos, wir haben Chatverläufe als Screenshots abgelegt, all das Ganze ist eben im System drin und irgendeiner in der Kanzlei, im Team versucht das eben händeringend auch in Ordnung zu bringen. Und das ist ein bisschen die Realität, glaube ich, die wir uns angenommen haben, also nicht nur zu versuchen, eine Lösung zu finden, die perfekt zu strukturierten Musterakten passt, sondern tatsächlich haben wir uns der Herausforderung gestellt, eben die reale Welt mit Case-Chat eben entsprechend abzubilden.
Mhm. Ihr hattet ja vorher, wie hieß das, Document-Chat, nicht wahr? Was ist dann genau der Unterschied?
Ja, auf den Punkt gebracht ist an sich so, dass Document Chat war so die erste Welle generativer Legal AI, die uns auch schon enorm oder unseren Kunden enorm weitergeholfen haben mit diesem Document Chat. Können wir Dokumente zusammenfassen, wir können uns Entscheidungen erklären lassen, Formulierungen vorschlagen und E-Mails, Gutachtenansätze oder auch kurze Schriftsätze generieren lassen. Das ist an sich so das, was es getan hat und das war ja auch schon ein echter Produktivitätsschub, aber er ist eben natürlich vollständig dokumentenzentriert. Es ist ja immer, so sagt es ja auch der Name Document Chat, ja, es ist eben auf das Dokument bezogen. Aber das ist In Wirklichkeit, wenn wir bei unserem Netflix-Beispiel bleiben, ja so ein bisschen so, als würden wir bei einer Fernsehserie dann immer die Was geschah bisher Zusammenfassung uns angucken, weil es eben nur auf das einzelne Dokument behauptet und am Ende des Tages behaupten wir sogar noch, dass wir die gesamte Staffel gesehen haben, was wir natürlich dann nicht getan haben. Und das reicht aber aus unserer Sicht eben nicht aus, wenn wir komplexe Streitigkeiten, Masseverfahren oder auch hochvolumige Litigation Cases wirklich beherrschen wollen. Und wir haben dann die KI eben tatsächlich bisher so eingesetzt, als wäre jedes Dokument eine kleine abgeschlossene Welt. Aber im Berufsalltag funktioniert das natürlich nicht, oder der Berufsalltag selber funktioniert natürlich nicht nur in einzelnen Dokumenten, sondern er funktioniert ja eben in Fällen. Ja. Und aus meiner Sicht ist ein Dokument eben eine Art von Szene. Es ist eine Szene. Und alle Szenen an sich, sprich der Fall, ist der gesamte Plot, wenn du so willst. Das heißt also, wer will was von wem, auf welcher Grundlage, wer trägt die Beweislast, was ist wann passiert, wo sind die Widersprüche. Und da müssen wir eben sagen, solange KI nur Dokumente versteht, bleibt sie eigentlich nur ein sehr eleganter und intelligenter Textassist, aber kein echter Partner in der Fallbearbeitung. Und genau hier setzt CaseChat an. Wenn ich das in einem Satz beschreiben wollte, dann würde ich sagen, es ist eine KI jetzt, die die ganze Akte versteht und daraus gerichtsfertige Schriftsätze generieren kann. Ich glaube, das ist, glaube ich, diese wesentliche Zusammenfassung. Sie liest also nicht nur ein einzelnes Dokument, sondern sie versucht, die gesamte Akte zu verstehen. Schriftsätze, Anlagen, E-Mails, Verträge, Gutachten. Und dabei denkt sie eben auch juristisch, sie ordnet Tatsachen, Rechtsfragen, Zuständigkeiten, sie erkennt Anspruchsgrundlagen und Einwendungen und sie sieht eben auch Lücken in der Beweisführung. Und aus diesem gesamten Bild formuliert sie dann einen Schriftsatzentwurf, der im Fall verankert ist und nicht nur in den zuletzt hochgeladenen PDFs.
Das klingt ja Wahnsinn. Also ist das denn so, dass das also für alle Rechtsgebiete gleich gut funktioniert und auch gleich sinnvoll ist? Also egal, ob ich jetzt irgendwie im Strafrecht bin oder im, keine Ahnung, wirtschaftsrechtliche Dinge so, ist das egal? Ist das für die Software egal?
Ja, also wir unterscheiden da jetzt nicht im Rechtsgebiet, sondern tatsächlich ist natürlich die maßgebliche Frage, der Prompt oder die Agenten oder Assistenten, je nachdem, wie man es nennen möchte, die sind natürlich maßgeblich in ihrer Ausprägung. Hier sitzt ein Team eben von entsprechenden Experten, Legal Engineers, die diese Prompt eben Prompts aufbauen und auch in der Bibliothek zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist auch eins der großen Benefits eigentlich, dass meine Erfahrung ist, dass Kunden sehr ungern anfangen, in der großen Fläche selber zu prompten.
Also, ja, das glaube ich.
Ja, dieser Traum, das bieten wir natürlich auch alles in Einzelteilen an, aber dass es jetzt innerhalb der Kanzlei Legal Engineers gibt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sozusagen Agenten zu programmieren, die in Workflows zusammenzufassen, damit es dann Mehrwert gibt. Ja, das ist das, was uns die Lehre zu vermitteln versucht. Und das ist auch das, glaube ich, wo die Zukunft hinweist. Aber wir müssen auch mal die Realität ein bisschen betrachten. Und die Realität ist an sich, dass wir in Deutschland eine Kanzleilandschaft haben, wo wir natürlich nur wenige Kanzleien haben, die sich tatsächlich eigene IT-Departments oder Legal Tech-Departments leisten oder erlauben können und die in den Arbeitsalltag eingebunden haben. Vielmehr ist ja die Realität, dass ich Teams habe von kleineren Einheiten in Deutschland, auch kleinere Kanzleigrößen, und eigentlich die immer dem Kalender hinterherjagen und weniger sozusagen einen strukturierten Kalender haben, der dann auch die Zeit lässt, experimentierfreudig zu sein. Und ich glaube, was uns viele Kunden gesagt haben, ist tatsächlich, hey, könnt ihr uns nicht ein stetig wachsendes Set an Prompts oder Agenten zur Verfügung stellen, damit wir eben nicht auf dem weißen Blatt anfangen, sondern dass wir eben hingehen und sagen, hey, wir haben schon eine Umgebung, mit der lässt sich schon viel machen. Und natürlich gibt es dann den Spezialcase. Ja, wir haben Prompts für das Mietrecht als Beispiel dabei. Und natürlich sind unsere Prompts, glaube ich, also was heißt natürlich? Ich glaube, unsere Prompts sind schon ganz gut. Aber natürlich gibt es natürlich den Spezialisten da draußen, der jetzt nichts anderes macht als Mietrecht. Der wird sicherlich noch eine Facette besser können in der Definition. Aber genau dafür liefern wir dann die Tools, dass ich eben auf einem Niveau A anfange und dann mein Niveau dann individuell auch auf A2 oder A3 hochheben kann. Ich glaube, das ist das, was wir da tun. Und insofern sind wir independent vom Rechtsgebiet.
Wie ist das denn von der Anwenderfreundlichkeit her, wenn ich mir das so vorstelle? Du kennst ja natürlich auch die ganze Anwaltschaft und sehr viele sind ja eben nicht so wirklich tech-affin. Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, Prompting, da gibt's also vorgefertigte Prompts von euch, die also schon sicherlich sehr gut sind, im Gegensatz zu dem, was jetzt vielleicht jemand prompten würde, der nicht so die Ahnung hat. Nun gibt's aber immer noch sehr viele Juristen, die nicht mal mit dem Wort Prompt was anfangen können. Wie ist das denn? Also begleitet ihr die ein bisschen? Verstehen die Software deiner Meinung nach direkt schon ganz gut? Oder ist das auch ein bisschen immer noch eine Hürde, die Technologie? Wie ist das?
Ja, Technologie ist natürlich immer eine Hürde, zumal KI jetzt auch nicht sozusagen uns allen in die Wiege gelegt worden ist von Beginn an, sondern das ist ja eine Technologie, die viel später in unser Leben eingetreten ist. Also ich denke, wenn wir das nochmal auf diese Dokumenteninhalte analysieren und was machen wir da anders zurückführt ein bisschen, dann ist eben, glaube ich, schon wichtig, dass wir die Situation haben, dass wir gerade die nicht technikaffinen Menschen an die Hand nehmen und sie eigentlich davon befreien, dass sie über Copy-Paste oder Drag-and-Drop-Funktionalitäten oder hier die Dokumente exportieren und da wieder importieren, dass wir ihnen diese Arbeit erstmal wegnehmen. Das heißt also, CaseChat ist vollständig in die Kanzleisoftware integriert und ich kann prinzipiell als Anwender bestimmen, dass eine Akte sozusagen KI-fähig werden soll. Und wenn ich einmal gesagt habe, ja, ich hätte diese Akte gerne KI-fähig, dann wird sie auch KI-fähig. Das heißt also, das macht das System vollständig autark. Das heißt, der Anwender selber hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, welche Dokumente, die in der Akte gespeichert sind. Und ich erinnere mal dran, das sind ja ganz viele Dokumente gespeichert von eigenen Dokumenten, so simplen Dingen wie die Mandatsbeauftragung über die Datenschutzerklärung hin bis zu Dokumenten, die ich von den Parteien bekommen habe, E-Mails, die ich von den Parteien bekommen habe, meinen eigenen E-Mails möglicherweise. Ich muss keine Auswahl treffen, welche Dokumente relevant sind, sondern das tut die Maschine. Dafür haben wir eben auch einen Knowledge Graph in dem System drin, der eben die einzelnen Dokumente und die entsprechenden semantischen Zusammenhänge herstellen kann und dann eben auch sozusagen aus einer großen Menge von Dokumenten auch die relevanten Informationen rausfinden, weil ich glaube, das ist eben auch das, was wir uns immer in der Praxis, und ich hatte es eben schon mal erwähnt, was ist eine reale Akte und was ist eine Musterakte? Ja, die Musterakte hat natürlich immer die Schreiben so im Muster aufgebaut, dass sie natürlich am perfektesten zu meiner Anfrage passen. Aber die reale Sicht auf eine Akte ist eigentlich, und wir haben Kunden, die haben in einer Akte über 1000, 1500, 2000 Dokumente drin, ist halt einfach dass keiner da eine Verschlagwortung gemacht hat. Also die werden da reingelegt, die werden sortiert nach Gerichtspost, Mandantenpost und ich meine, es gibt ganz viele Sachen, andere nutzen noch Farbwelten dazu, andere taggen sie noch, aber die Realität ist, wir haben schon in den 90er Jahren von Kunden die Anforderung gehabt, Verschlagwortungen einzuführen für Dokumente, damit die besser zu finden sind. Ich glaube, ich habe auf dem Deutschen Anwaltstag vor 2 Jahren zum ersten Mal einen Anwalt kennengelernt, der die Funktion bei uns auch genutzt hat.
Ach ja, wie mal.
Es muss der Einzige gewesen sein, weil er hat direkt von einem Fehler berichtet, den die Funktion hat und den konnte ich dann auch nachvollziehen. Also insofern können es nicht viele nutzen. Was ich damit sagen will, ist an sich, keiner macht sich in der Praxis Gedanken darüber, Dokumente zu taggen. zu und dann auch zu identifizieren, dass ich dieses und jenes Dokument praktisch für die Beantwortung der Aufgabe brauche. Sondern im Regelfall will ich doch eigentlich die Frage stellen und das System soll basierend auf dem gesamten Akteninhalt die Antwort liefern. Und ich glaube, das ist eben ein ganz wesentlicher technischer Unterschied zu den üblichen Systemen, die es heute am Markt gibt. Die können auch alle mit eigenen Daten umgehen, die haben auch eigene Dokumente, aber du musst eben, du bist als Mensch derjenige, der die relevanten Dokumente aussucht und sie dann eben auch hochlädt in den Workspace oder ja, ich glaube Workspace nennt es die meisten mittlerweile. Und das brauchst du eben bei uns nicht. Und ich glaube, das ist eben der wesentliche Unterschied.
Also ich würde sagen, bevor wir nochmal zu dem Thema kommen, KI-Governance, was ja auch sehr spannend ist in dem Bereich, würde ich trotzdem gerne nochmal für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, die jetzt auch nicht so ganz in dem Thema Legal Tech drin sind, das sind ja immer wieder viele auch, gerade deswegen hören die ja auch den Podcast, vielleicht nochmal so ein Schrittchen zurück, so ein bisschen more basic, ja, damit man wirklich versteht, was man mit eurer Software machen kann. Vielleicht, also du hast gesagt, die versteht den ganzen Fall und nicht nur ein paar Dokumente, wie es so vorher war mit der alten Version, mit der alten Software, die ihr vorher hattet, ja. Also was sind da so, sagen wir mal, vielleicht üblicherweise die Möglichkeiten, die ich damit machen kann, wenn ich dann so einen breiten Fall habe mit 1000 Dokumenten, hast du gesagt, ja. Was kann ich wirklich die Software fragen? Was kann die mir ausgeben? Was sind da so die durchschnittlichen Use Cases?
Also ich glaube, die durchschnittlichen Use Cases, die Frage kann ich noch gar nicht beantworten, weil die von ungefähr 80 mit im Auslieferungszustand. Ich glaube nicht, dass die...
Naja, sagen wir mal, was könnten die denn sein, so wie ihr es gewollt habt? Ihr müsst ja überlegt haben, was es sein könnte.
Ich würde mal sagen, ich habe so eine Art Vierschritt-Modell, um es vielleicht ein bisschen zu erklären, wie wir eben mit diesen Daten umgehen. Also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, im Schritt 1 wird ja die Akte für die Nutzung von CaseChat sozusagen mit dem simplen Klick aktiviert und eben entsprechend vorbereitet. Vorbereitet heißt ja in dem Fall, wir gehen ja dann hin und wandeln diese Dokumente eben entsprechend in der technisch gesehen in der Vektordatenbank um, damit wir sie auch über eine entsprechende Suche nachher mit einbinden können. Im Schritt 2 ist es ja dann so, dass wir die Akte als Ganzes analysieren. So bauen wir uns prinzipiell, wenn du so willst, eine innere Falllandkarte auf. Wer, was, wann, warum, wo sind die Belege, wo sind die Widersprüche? Das ist sozusagen die Map, die wir dann aufziehen. Und dann auf dieser Grundlage wiederum können wir dann eben auch einen Schriftsatzentwurf generieren. Eine Klageerhebung, Klagewiderung oder ein Replikt oder ein Beweisantrag. Das sind zum Beispiel die Use Cases, die wir dann auch unterstützen. Ja. Und zwar immer auf dem gesamten Kontext der Akte, nicht nur auf drei wenigen Dokumenten. Klar, wenn du eine Klageerwiderung machst, dann musst du ihm natürlich sagen, okay, das ist die Klage und die Anlagen zu der Klage. Aber es gibt ja trotzdem deutlich mehr Informationen noch in der Akte. Und diese Akteninformationen nehmen wir dann eben auch entsprechend mit und im vierten Schritt. Und ich glaube, das wäre mir nochmal ganz wichtig voranzustellen, ist natürlich, dass am Ende des Tages der Mensch in der Verantwortung bleibt. Also was unser System ja tut, ist, es generiert sozusagen dann eben entsprechend diesen Schriftsatzentwurf. Aber es schickt ihn ja nicht automatisch raus oder ähnliches, sondern der Anwender bekommt es dann sozusagen zur Wiedervorlage. Er kann es prüfen, korrigieren, schärfen oder eben auch entsprechend, wenn es sein muss, verwerfen. Im Idealzustand passt der Text zu einem gewissen Punkt und dann kannst du den einfach direkt in dein Word mit übernehmen. Wobei in dein Word übernehmen meine ich jetzt auch wirklich in dein Word, nicht einfach... wie man das jetzt, ich sag jetzt mal, vielleicht von ChatGPT her kennt, ja, es gibt sozusagen das Feedback, das Result und dann kann ich copy and pasten und dann copy and paste ich das in ein nicht formatiertes Word-Dokument rein, da muss ich meine Schriftart wieder auswählen, meinen Briefkopf und ähnliches. Also wenn wir sagen, okay, wir machen es eben auch in der dem Anwender einfach und er soll sich ja in seiner gewohnten Arbeitsumgebung und Anwendungsumgebung zu Hause fühlen, dann bedeutet das bei uns eben dem Augenblick, wo ich sage, okay, übernehme sozusagen diesen Vorschlag, dann übernehmen wir den Vorschlag in Microsoft Word, formatieren es natürlich in seine Corporate Identity rein, benutzen seinen Briefkopf, also all das, was die Vorlage auch wie bei einem normalen Diktat in der Vergangenheit, ja, also ich hätte jetzt eigentlich keine Ahnung was, digital diktiert und dann hätte es jemand getippt. Also genau das macht das System an der Stelle nach. Und dadurch kommen wir auch eben eigentlich zu dem Punkt, dass die KI bei uns nicht die juristische Verantwortung ersetzt.
Ja.
Ja, sondern bei uns ersetzt sie halt einfach nur einen Großteil des mechanischen, zeitfressenden Vorlaufs, den du hast. Und ich glaube, das ist eben das, was mich persönlich am meisten an meiner täglichen Arbeit stört, ist eigentlich nicht den Content zu produzieren, sondern was mich am meisten stört, ist eigentlich, dass ich das in verschiedene Systeme reintippen muss.
Ja.
Und jedes dieser Systeme hat immer irgendeine Besonderheit. die mich zur Verzweiflung bringt dann ich irgendwelche Formatanpassungen machen muss und ähnliches. Und genau darum geht es eigentlich bei uns, dass wir sagen, okay, wir wollen es in den Ablauf reinbringen, in diesen Arbeitsablauf, den ich heute schon gewohnt bin und das nach Möglichkeit medienbruchfrei. Und ich meine, das geht eben, wenn man das jetzt so sieht, in der Akte natürlich am für uns, als Kanzleimanagement-Software ist das natürlich der beste Ansatzpunkt, in der Akte im Dokumentenmanagement zu beginnen, weil das ist ja auch sozusagen das Herzstück einer Kanzleisoftware. Viele glauben immer, dass es die Abrechnung ist. Ja. Aber ich meine, das ist ein wichtiges Element,
zugegebenermaßen. Ja, schon.
Aber wir müssen uns auch...
Das sollte nicht der Kern sein,
vor Augen halten, dass eben der Kern des anwaltlichen Schaffens das Erstellen von Inhalten ist.
Ja,
und die speichern wir zwangsweise in Word ab, zumindest heute, vielleicht in der Zukunft anders. Und deswegen ist natürlich das Dokumentenmanagement und die Arbeit mit dem Inhalt der Akte für uns eben relevant. Und deswegen, glaube ich, passt das auch wunderbar zusammen, wenn wir das hier haben. Das heißt, es gibt wirklich einen sehr hohen, unmittelbaren Mehrwert im täglichen Ablauf.
Wie stellt ihr denn eine verantwortungsvolle KI-Governance sicher? Das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema.
Ja, ein sehr spannendes Thema. Schon alleine vor dem Hintergrund, dass wir bei Wolters Kluwer, das ist ja jetzt nicht ganz unbekannt, wir waren jetzt vielleicht ja nicht die Ersten, die mit einer Lösung auf den Markt gekommen ist. Mhm. Bewusst nicht als Erstes, weil für uns eben schon als Unternehmen sehr wichtig ist, dass wenn wir KI einsetzen, wir natürlich auch sicherstellen, dass die KI den Werten, die wir selber uns aufgestellt haben, aber natürlich auch den Werten unserer Kunden vollumfänglich entspricht. Mhm. Und bevor wir überhaupt mit KI im Hause Wolters Kluwer etwas tun dürfen, müssen erstmal relativ viele Zertifizierungsprogramme durchlaufen werden, einmal für die Produktidee, aber auch praktisch von den Mitarbeitern selber.
Ja.
Und da geht es natürlich im Wesentlichen darum, dass eben auch die ethischen Leitlinien und Prinzipien nicht nur entwickelt werden, also Prinzipien wie Fairness, Transparenz, Verantwortlichkeit und Datenschutz, sondern eben auch, dass wir verstehen, warum wir sie einsetzen. Ja, also das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt und natürlich ist dann auch so, dass wir versuchen, oder was heißt, also ich bin der Meinung, wir versuchen es, weil ich bin mir nicht sicher, ob man es jemals perfekt machen kann, aber Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist für uns natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, einmal in der Applikation selber, dass wir sagen, okay, wenn die KI ein Textblock generiert, dann versuchen wir nach Möglichkeit auch sicherzustellen, dass der Anwender die Quelle, woher der Textblock kommt, sozusagen ermitteln kann. Das heißt also, wir haben so eine Art Smart Citations-Funktion drin, damit ich sagen kann, okay, dieser Absatz hier, wo kommt er her? Und dann kann ich eben sehen, okay, das kam aus meinem eigenen Dokument, das kam aus dem Dokument der Gegenpartei oder es kam auch aus einem Urteil, wo der Text hergenommen worden ist. Also es ist wichtig für mich, dass ich nachvollziehbar machen kann, okay, wo kamen Informationen her für das Dokument oder für den Text. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch, und das da halten wir unsere Mitarbeiter auch entsprechend an, sehr transparent im Rahmen von Produktbeschreibungen auch sehr verbindlich und ausführlich zu dokumentieren, wie unser System arbeitet und was es tut. Mhm. Und natürlich haben wir dann immer den Part Recht dabei, das ist klar.
Ja.
Um eben sicherzustellen, dass wir natürlich auch EU-Act, DSGVO, entsprechende regulatorischen Vorgaben, die die jeweilige Branche hat, dass wir dann natürlich allen gesetzlichen Anforderungen auch entsprechen. Aber das ist für mich, glaube ich, das Schöne und auch das was ein Unternehmen wie Wolters Kluwer tatsächlich auch garantiert, die Prozesse, die bei uns im Haus installiert wurden, über die letzten Monate, ich kenne genügend Mitarbeiter, die sich verfluchen. Das räume ich auch ein, weil es sehr aufwendig ist und teilweise vielleicht auch das agile Arbeiten etwas unterbrechen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es eben für uns auch sehr wichtig zu sagen, okay, wir liefern nur dann ein Produkt an den Kunden aus, wenn wir uns selber sicher sind, dass es auch den Mehrwert und auch unseren eigenen Transparenzansprüchen genügt.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss würde ich gerne noch mal ein bisschen sprechen, auch über die Zielgruppe. Ja, also es sind ja jetzt nicht immer nur im Fokus von LegalTech, sind ja oft die Großkanzleien, Wirtschaftskanzleien und so weiter. Ja, und ich finde, manchmal wird auch so ein bisschen vergessen, die kleinere Kanzlei, die ja auch gar nicht diese Budgets haben. Ja, was ist denn da ja bei euch die Idee? Ist das auch die Zielgruppe für euch? Wie können die dann mit KI in ihrer Kanzlei anfangen? Was könntest du dazu sagen?
Ja, ich denke, der deutsche Markt ist ja relativ eindeutig. Es ist so eine Art bauförmige Pyramide, würde ich sagen.
Ja.
Mit einem großen Sockel an sehr vielen kleinen Einheiten. Dann gibt es, ich sag mal, so ein Segment, nennen wir es mal Mittelstand.
Ja,
und dann gibt es irgendwo die Spitze. Ja, ich will es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, aber das sind so die drei Elemente in der Spitze. Das ist das, was wir immer lesen, wie du es eben schon gesagt hast. Die Großkanzleien, die natürlich das Budget haben, aber noch viel mehr die Talente. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass auch diese Kanzleien über die notwendigen Talente verfügen, um Legal-Tech-Applikationen
zu implementieren. Was aber mit dem Budget natürlich auch zusammenhängt.
Das geht natürlich auch mit dem Budget. Ja, klar, das ist immer natürlich eine Kombination, ohne Frage.
Ja, ja.
Jetzt hat es natürlich dann auch was mit der der Kraft des Markennamens möglicherweise zu tun, wo ein Talent arbeiten möchte. Ja, das kommt noch dazu. Also vonsofern, glaube ich, ist eben für uns eben, natürlich würde ich immer sagen, hey, klar wollen wir alles bedienen, aber nein, wir fokussieren uns traditionell schon seit jeher auf den Mittelstand, also den mittleren Teil der Pyramide bis nach leicht oben. Also die Top 100, Top 150 bedienen wir sicherlich nur dann, wenn es der Zufall ergeben sich hat. Ja, aber normalerweise ist das nicht unsere Strategie. Und natürlich dann nach unten hin auch in die kleineren Einheiten. Ich glaube, was eben wichtig ist, ist zu verstehen, dass Legal Tech oder auch Gen AI findet ja nicht nur beim auf den Arbeitsplatz des Berufsträgers statt. Ja, wir reden natürlich immer sehr stark über die Fragestellung, okay, wie kann ich die anwaltliche Arbeit unterstützen oder die notarielle Arbeit unterstützen? Ja, das ist natürlich dann im Reviewing, Drafting und Ähnlichem der Fall. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja noch ein paar weitere Personen in so einer Kanzleiorganisation gibt.
Oh ja.
Und von insofern ist natürlich immer die Fragestellung, die sich natürlich jeder Kunde, wenn es um die Fragestellung Budget geht, natürlich als erstes mal stellen muss, okay, mit welcher Art von KI will ich denn eigentlich arbeiten oder was braucht eigentlich meine Organisation?
Mhm.
Und es gibt eben tatsächlich Bereiche, die kommen sehr wohl sozusagen mit der Produktivitätslösung aus, auf einem PDF zu arbeiten.
Mhm.
So administrative Tätigkeiten. Ja, also ich stelle mir das so einfache Dinge vor, wie das Urteil reinkommt und ich möchte mein Urteil nach Möglichkeit so einfach wie möglich auch an meinen Mandanten weiterleiten, vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung des Urteils mitgeben, etc. Das sind ja, ich sag mal, Leistungen, die KI generieren kann, die aber ja durchaus auch am nicht anwaltlichen oder notariellen Arbeitsplatz stattfinden kann. Und dann habe ich natürlich die Fragestellung, okay, was brauche ich an meinem juristischen ausgeprägten Arbeitsplatz? Reicht mir das da, dass ich mit einem PDF arbeite, so wie ich es gerade geschildert habe, oder muss ich dann den gesamten Fall verstehen? Ich glaube, das ist mal eine ganz grobe Einrichtung, die ich mir stellen muss. Danach habe ich natürlich die Fragestellung, wie kann ich das tatsächlich nutzen? Also möchte ich es einfach nur ausprobieren oder möchte ich es eben flächendeckend schon einführen? Meine Empfehlung ist da immer, es auszuprobieren. Ich würde jetzt nicht immer direkt die ganze Kanzlei ins Rennen schicken, sondern Influencer in der Kanzlei zu bauen, vielleicht in beiden Bereichen, auf der anwaltlichen oder notariellen Arbeitsweisenseite, plus eben jemanden im Sekretariat Sachbearbeitung, wo ich eben sage, okay, hier führe ich mal die Funktion ein, um eben administrative Prozesse wie das Abarbeiten von E-Mails, schnellere Beantwortung von E-Mail, Zusammenfassung von Dokumenten und Mitteilung an Mandanten, dass ich diesen Bereich nehme. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, okay, im Regelfall arbeiten unsere Kanzlei mit Akten, dass man dann eben auch mal das Aktensystem dazuschaltet und dann eben mal mit ein oder zwei Personen das ausprobiert. Ich glaube, das Wichtige ist halt an sich, ich habe eben nicht das Personal. Das heißt also, die Lösung, die ich mir aussuche, sollte natürlich im Idealzufall auch zu meiner Kanzleisoftware passen. Ich halte das jetzt mal ein bisschen genereller, ja.
Ja, ja.
Weil ich ja ansonsten diese ganzen Schnittstellen managen muss. Ich habe ja eben gesagt, dieses ganze Exportieren, Importieren, Copy-Paste, das möchte ich ja eigentlich nicht. Nee. Ich will ja nicht dazu werden, dass zwar jetzt meine KI den Text schneller generiert, aber dafür im Umkehrfall ich mehr administrative Arbeit habe, weil ich jetzt wieder ganz viele Arbeitsschritte manuell dazu tun muss.
Du bist ja dann quasi im Workflow total gehemmt, ja?
Exakt.
Ich würde gerne mal auf was anderes kurz ansprechen, und zwar, weil du das gerade so ein bisschen meintest, wenn man das mal aus der Mandantensicht sieht, ja? Aus der Mandantensicht passieren ja meiner Meinung nach aktuell zwei Dinge. Erstens, viele Mandanten kommen ja schon bereits mit Lösungen für ihren Fall, den sie selber mit KI, meistens so allgemeinen Tools wie ChatGPT und was da alles gibt, ja, schon selber gelöst haben, und dann fragen, ist das denn so, ne? Das heißt, der Anwalt in dem Fall muss ja eigentlich KI einsetzen, und zwar Experten-KI, nicht sowas wie ChatGPT, ja. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch so, durch die Anforderungen, weil ja der Mandant mittlerweile auch weiß oder zumindest davon ausgeht, dass ein Anwalt KI einsetzt, auch wenn er es vielleicht manchmal noch nicht tut, geht er davon aus, dass manche Dinge gar nicht mehr so viel kosten dürften. Also das habe ich auch schon mehrfach gehört, ja. Das heißt, wenn du da nicht auf Dauer als Anwalt schneller wirst und in deinem Workflow schneller wirst vor allem, ja, werden dich natürlich auch die Mandanten fragen, ja, sie können ja nicht 5 Stunden da aufschreiben für irgendwas, was ich selber in 2 Minuten erledigt habe, in der gleichen Qualität. Manchmal ist es ja so, ja. Und das sind ja zwei Dinge, wo ja, und das war bei LegalTech früher nicht ganz so, wo jetzt mehr von den Mandanten auch ein Druck kommt erstmalig, weil die eben selber in der Lage sind, was sie vorher nicht hatten, juristische Fälle zu lösen, in Anführungsstrichen. Natürlich können sie nicht wirklich lösen. Manchmal schon, aber oft ist es ja eben auch falsch. Ja. Aber das ist ja ein großer Unterschied zu früher, oder?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er so groß ist. Ich munze deswegen, ja, weil ich mal selber eine Erbrechtsangelegenheit hatte.
Ja.
Und mein Bruder der Meinung war, dass wir das doch alles selber mit Google lösen könnten.
Mhm. Ja, ja.
Ja, und tatsächlich darüber auch eine sehr intensive Diskussion ausgebrochen ist, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt nicht an, die Steuerberechnungen Google zu überlassen. Kommt aber so ein bisschen der Sache entgegen, wie du es gerade gesagt hast. Das Witzige bei dem damaligen Ergebnis war, und das ist noch gar nicht so lange her, also er hat alles mit Google gemacht. Und wir hätten praktisch einen Betrag X an Steuern bezahlt. Ich habe dann Gott sei Dank mich durchsetzen können, und wir haben einen Fachanwalt beauftragt mit der Fragestellung. Und wir hatten eine sehr hohe Steuersparnis danach.
Aha, also da wäre ja, quasi das Google-Ergebnis im Grunde völlig falsch gewesen, kann man sagen.
Das Google-Ergebnis, ich weiß nicht, ob es völlig falsch gewesen wäre,
jedenfalls
aber
nicht so gut.
Zumindest falsch interpretiert.
Ja, weiß ich, ja. Ja. Ich sag mal so, das wäre vielleicht, wäre jetzt interessant, das mal für dich, das können wir jetzt ja hier nicht machen, aber es wäre interessant, wenn du das heute mal bei ChatGPT eingibst oder bei ähnlichen LLM-Systemen, den großen, ja, wie das da im Ergebnis Gemini von Google kannst du ja auch nutzen.
Ne? Ich kann das Ergebnis vorwegnehmen. Patrick, es wäre genauso schlecht gelaufen, weil auch das an den Berechnungen beteiligte Finanzamt nicht genau wusste, wie es geht.
Ach, das heißt, also, du hast ja dann auch,
ja, du hast noch so einen Erbrechtsvertrag und so ein Zeug dabei. Das war was Kompliziertes. Aber faktisch ist, und darauf will ich hinaus, es fand ja eine Kommunikation statt zwischen dem Finanzamt und dem von mir beauftragten Anwalt.
Ja.
Und diese Kommunikation kann dir natürlich kein System sozusagen am Ende des Tages abnehmen.
Das ist richtig.
Und ja, von insofern glaube ich, ja, ich muss mit dieser Situation heute in jedem Berufsbild leben. Also es ist egal, ob ich jetzt Anwalt bin oder ob ich Arzt bin, also jeder kommt natürlich mit der Vordiagnose oder dem Vorergebnis sozusagen durch die Türe. Ja, ich brauche dafür, weil eben der Mandant schon das Gefühl hat, dass alles deutlich schneller gehen muss, muss ich diese Systeme auch einsetzen, um schneller zu sein. Ich glaube aber auch, ich muss sie deswegen einsetzen, um genauer zu sein. Wenn ich eine spezialisierte Lösung einsetze, die auch entsprechende Quellen mit in den Kontext einschließt, habe ich natürlich ein deutlich besseres und schnelleres Ergebnis, als wenn ich das heute über klassische Online-Portalwege suchen muss. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass, wenn ich unseren eigenen Kundenumfragen trauen darf, dass eigentlich fast 50% der Kunden sagen, dass sie 50% der Zeit, die sie für ein Mandat aufbringen, nicht abrechnen können.
Ja,
das heißt auch. Ja, also das ist eben für mich, glaube ich, noch der viel spannendere Teil an sich, wo solche Systeme eben tatsächlich dazu führen, dass ich eben die non-billable Time eben dramatisch reduziere. Und jetzt können natürlich die Vertriebler sagen, ja, die Zeit kannst du jetzt wieder einsetzen, um um mehr Mandate zu machen. Ich wäre da etwas vorsichtig. Ja. Ich denke eher, sie nimmt einfach den Druck aus dem Arbeitsalltag ein wenig raus und gibt mir halt einfach mehr Möglichkeiten, mich am Ende des Tages auch um den Mandanten zu kümmern. Weil ich glaube, ich gehe ja heute nicht zum Notar oder zum Anwalt, wie soll ich sagen, also damit ich einen Text bekomme, sondern ich suche ja auch eine persönliche Beziehung, eine Bezugsperson am Ende des Tages, mit der ich sozusagen auch mein Problem austauschen und diskutieren kann. Und das kann eine Maschine, egal wie gut sie ist, aus meiner Sicht nicht ersetzen. Und insofern glaube ich auch nicht, dass der Anwalt durch KI ersetzt wird oder es irgendwann den Robot-Lawyer gibt. Es wird immer ich sag mal, Konstellationen geben, wo auf einer Teilstrecke sich eine technische Lösung durchsetzen wird und sie den Menschen überflüssig macht. Da bin ich sicher, das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, das wird es auch in der Zukunft geben. Mhm. Aber was wir nicht sehen werden, glaube ich, ist, dass sozusagen Berufsbilder vollständig verschwinden. Also ich glaube, erst wird den Anwalt mit KI geben.
Ja.
Und der wird, und diejenigen, die das Thema frühzeitig sehen und frühzeitig für sich auch adaptieren, die werden auch wie immer im Leben in der Vergangenheit einen Wettbewerbsvorteil haben.
Ja.
Und die der Meinung sind, dass es doch in den letzten 40 Jahren so funktioniert hat, dann wird es auch in den nächsten 40 Jahren noch funktionieren. Ja, die werden genau das gleiche Schicksal haben, wie auch schon in der Vergangenheit, weil auch in der Vergangenheit ist dieses Konzept meistens nicht aufgegangen.
Ralf, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Alles Gute.
Ich habe zu danken. Ja, vielen Dank. Tschüss.